Wir planen, ich sage mal, in Generationen, nicht in Quartalen. Das ist ein anderer Entscheidungshorizont, der am Ende auch zu anderen Entscheidungen führt. Wir merken auch, dass das Thema Fast Fashion, Preiseinstiegsbereich, immer mehr in unseren Markt reindrückt. Und für uns gibt es zwei Ebenen. Die eine ist, wie geht man strategisch damit um? Die andere ist, was sind rote Linien, die wir nicht überschreiten wollen?
Suits and Sneakers Leadership Edition. Ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Joy Edwin Tanaraccia und Harald Fortmann.
Heute sprechen wir über eine Branche, die wie kaum eine andere zwischen Haltung und Härte steht. Outdoor. Denn draußen ist längst nicht mehr Lifestyle. Es geht um Lieferkettenrealität, Materialinnovation, Nachhaltigkeitsdruck, Preissensibilität. Und um einen Markt, in dem fast jede Marke behauptet, sie sei authentisch. Aber wir machen es heute noch spannender.
Mit 26 Jahren ein Familienunternehmen in achter Generation übernehmen. Nicht, weil es keine Alternative gibt, sondern weil man sich ganz bewusst dafür entscheidet. Und vielleicht auch, obwohl man Zweifel hat. Oder gerade deshalb. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Suits and Sneakers, dem Podcast über Führung, Transformation und Unternehmertum. Was bewegt jemanden, die Verantwortung für ein so traditionsreiches Unternehmen zu übernehmen? Und wie geht man mit der Größe einer solchen Aufgabe um? Wie führt man ein Unternehmen mit jahrhundertelanger Geschichte in die nächste Generation und gestaltet einen Übergang, der nicht nur strategisch, sondern auch menschlich funktioniert?
Unser heutiger Gast gibt darauf ungewöhnlich offene Antworten. Und sie beginnen mit einem Satz, den man von einem CEO nicht oft hört. Es ist möglich, dass ich nicht der Richtige für den Job bin. Was er damit meint, warum Selbstreflexion und Hinterfragen kein Widerspruch zu starker Führung sind und welche Pläne er für das älteste, familiengeführte Outdoor-Bekleidungsunternehmen der Welt hat, darüber sprechen wir mit Jakob Schöffel. Lieber Jakob, herzlich willkommen bei Suits & Sneakers.
Vielen Dank, schön hier zu sein.
Herzlich willkommen, Jakob.
Ja, wir freuen uns und vielleicht mal so direkt zum Einstieg. Was hat dich vielleicht Outdoor persönlich gelehrt, dass dir im Alltag wirklich hilft? Wir haben ja gerade schon gehört, du kommst gerade von einem Lauf jetzt vor dem Podcast. Ist es Ausdauer, ist es Risiko, Wetterfestigkeit oder was kannst du da für Analogien ziehen?
Das Thema Ausdauer ist sicherlich ein relevantes. Das Thema Durchhaltevermögen spielt, glaube ich, im Unternehmertum schon eine Rolle. Viele Dinge brauchen lang, bis sie wirklich greifen. Da braucht man Geduld. Aber vielleicht auch auf einem anderen Track, Thema Wetterfestigkeit, um vielleicht die Analogie zum Wetter zu ziehen. Es gibt auch im Unternehmertum gute Zeiten und schlechte Zeiten. Aber vielleicht ein Punkt, den du nicht angesprochen hast, der für mich aber schon ziemlich entscheidend ist, der, glaube ich, auch ziemlich nah an der Identität unserer Marke steht, das Warum, das oft in den Hintergrund gerät. Gerade in meiner Entscheidung, ins Unternehmen zu kommen, aber ich glaube auch generell begeisterndes Unternehmertum, sich zu überlegen, warum macht man es eigentlich? Und es geht eben nicht nur um die reinen Zahlen, nicht nur um die Zeit und die Höhenmeter und die Strecke, die man zurücklegt, sondern eigentlich das, was uns wirklich motiviert. Beim Auto ist es das Rauskommen, im Unternehmertum ist es der jeweilige Purpose des Unternehmens. Mhm.
Du sprichst ja offen darüber, dass du Zeit brauchtest, um dich für die CEO-Rolle bei Schöffel zu entscheiden. Gab es denn einen Moment, Jakob, in dem dir klar wurde, ich will das wirklich, oder war es eher ein schrittweises Annähern mit 26 Jahren?
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, und was war der Zeitraum, in dem du diese Entscheidung für dich gefällt hast?
Ich glaube, es war ein 25 Jahre langes schrittweises Annähern und dann auf einmal ziemlich zügig. Nein, es war natürlich ein langer Prozess. Ich glaube, wie bei ganz vielen anderen Familienunternehmen auch. Man wächst mit so einem Unternehmen auf, lernt das kennen, man beschäftigt sich mit der Frage, kann man sich das vorstellen? Für mich war sicherlich hier das Team ein großer Faktor, die Marke, die total spannend ist, aber natürlich auch die Branche. Bin begeisterter Outdoor-Mensch, bin begeisterter Sportler, sehr viel draußen unterwegs und habe mich damit immer sehr stark identifizieren können. Aber ja, es war eigentlich, ich sag mal, 18 Jahre wirklich komplett unkonkret, wo man ganz soft an verschiedenen Touchpoints das Unternehmen hat kennenlernen können. Dann gab es für mich so nach dem Abi natürlich die Entscheidung, in welche Richtung studiere ich. Da wäre Naturwissenschaft sicherlich was Spannendes für mich gewesen. Physik hat mich super interessiert. Aber ich habe mich dann eben aufgrund dessen, dass ich es mir grundsätzlich habe vorstellen können, für BWL entschieden. Auch weil man sich damit tendenziell alles offen hält, hinten raus. Und bin dann diesen BWL-Track erstmal gegangen. Und da war es dann wieder eigentlich 5 Jahre lang ziemlich unkonkret. Und es wurde erst dann wirklich konkret, als mein Vater mich angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich ins Unternehmen kommen möchte. Für mich war das immer einige Jahre in der Zukunft. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich diesen Anruf bekommen habe, hatte ich das Ziel, mit 30 ins Unternehmen einzusteigen. Ich war 25. Wahrscheinlich hätte ich mit 28 das Ziel gehabt, mit 32 oder 33 ins Unternehmen einzusteigen. Das heißt, man muss irgendwann in dieses Gespräch kommen und sehr konkret werden. Und wir hatten gute Gründe, hier die Timeline vorzuziehen. Für mich hat es gepasst. Aber ich war mir immer noch nicht sicher und habe mir dann 3 Monate Zeit genommen, um in diesen 3 Monaten wirklich nochmal mir auch tiefgreifende Fragen zu stellen. Und die waren wirklich intensiv, diese 3 Monate. Mhm. Und am Ende der 3 Monate bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen. Ich habe mir die Deadline gesetzt, das war im September, als ich den Anruf bekommen habe, zum Jahreswechsel will ich die Entscheidung haben. Und da war es dann soweit, dass dieser Moment da war. Jetzt weiß ich es, jetzt bin ich mir sicher, jetzt mache ich es.
Es hört sich ja so an, als hättest du auch Nein sagen können. Und du hast ja auch in einem Interview letztens, wenn es gerade in der Anmoderation schon ein Interview mit dem Stern gesagt, ist es möglich, dass ich nicht der Richtige für den Job bin. Das heißt, es gibt immer noch so einen Zweifel. Und ist es so, dass der Druck von der Familie da war, dass die Erwartung da war, weil du zur Familie gehörst, musst du jetzt der nächste CEO werden? Oder wäre auch die Option gewesen zu sagen, nee, ich mach's nicht oder ich mach's erst in 5 Jahren?
Es wäre sicherlich eine Option gewesen. Also ich habe mir die Frage nicht nur zum Schein gestellt, sondern wirklich ernsthaft. Ich glaube, da kommen ganz viele verschiedene Faktoren ins Spiel. Und ja, die Frage, bin ich der Richtige, ist sicherlich eine, die sich Familienunternehmen stellen müssen. Vielleicht auch oft, weil es unangenehm sein kann, dann lieber nicht stellen, obwohl sie es eigentlich hätten tun sollen. Aber ich hatte auch den Vorteil, dass mein Vater, der mir die Frage gestellt hat, nicht der Erste war oder nicht der Gründer des Unternehmens war und eigentlich auch mal in einer ähnlichen Situation war. Und ich glaube, ihm war schon auch sehr bewusst, dass das Thema Motivation, warum man es eigentlich machen will, aber auch, ob man sich eigentlich dafür geeignet hält, ausschlaggebend dafür ist, ob man am Ende des Tages einen guten Job macht. Mhm. Und nur zu sagen, ich muss es machen, weil ich Teil einer Familie bin, hat massive Schadensrisiken, nicht nur für mich persönlich,
ja,
weil ich mich dann vielleicht auf eine berufliche Laufbahn begebe, die mich total unglücklich macht, sondern auch fürs Unternehmen. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass man da ja auch eine gewisse Verantwortung trägt und deswegen sich diese Frage, bin ich der Richtige, vor Einstieg, aber dann auch regelmäßig nach Einstieg, glaube ich, stellen muss, weil ansonsten kann da eine ganz schöne Gefahr entstehen.
Der Anruf von deinem Vater kam. Wir kennen ja auch solche Anrufe, das machen meistens wir Personalberater, dass wir die Kandidaten anrufen. Aber meine Frage wäre, spricht man das nicht so mal beim Abendessen oder man geht mal zusammen spazieren, gerade mit einem Equipment, das man selber herstellt und redet mal so zusammen von Vater zu Sohn? Oder warum kam dieser Anruf und dann musstest du entscheiden, warum?
Ja, zu der Zeit war ich relativ viel unterwegs, deswegen war es, glaube ich, der Anruf. Und wir haben es dann auch im Nachgang viel gemeinsam besprochen. In diesen vorhin angesprochenen 3 Monaten, die ich mir genommen habe, habe ich mir einerseits viel Austausch mit Leuten in ähnlichen Situationen, Bekannten von mir gesucht, andererseits auch einen Coach genommen, um mich da einfach professionell begleiten zu lassen, auch so ein bisschen in die Untiefen meines eigenen Kopfs absteigen zu können. Aber natürlich war mein Vater da auch ein ganz relevanter Sparringspartner. Und ich hatte immer das Gefühl, dass er da auch die Objektivität als Unternehmer auf der einen Seite hatte, aber schon auch sich seiner Rolle als Vater immer bewusst war, die für ihn immer die wichtigste war. Das war immer mein Eindruck. Das heißt, es ging nicht nur um, schaffen wir es hier jetzt einen Generationenwechsel zu übergeben, sondern auch, schaffen wir es danach, ein Unternehmen erfolgreich zu führen und schaffen wir es, dass du ein glückliches Leben führst.
Mhm. Hört sich nach einem sehr gesunden Familienverhältnis auf jeden Fall an, weil in der Tat, ne, ich meine, gerade wenn dein Vater vor einigen Jahren in derselben Situation war, wird er ja genau dieselben Gedankengänge gehabt haben und ist ja dann ein herausragender Sparringspartner an dem Punkt, was man ja oft anders hört, gerade aber in der Tat, vor allem wenn der Gründer sozusagen übergibt und wenn er dann vielleicht noch ein bisschen patriarchaler durchregiert, als es dein Vater zu sein scheint. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ich finde auch diese Frage, die resoniert bei mir total, die du gesagt hast, also ist es möglich, dass ich nicht der Richtige für den Job bin? Oder du hast ja dann gesagt, oder auch in Zukunft. Ne? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich tatsächlich wenige stellen. Das ist ja immer auch oft, wo wir reinkommen, ne? Dass du gesagt wird, naja, wir hatten jetzt einen CFO oder was auch immer, der war jetzt 10 Jahre erfolgreich. Wir glauben aber jetzt für die Zukunft ist er nicht mehr der Richtige, weil uns das und das fehlt. Und da ist meistens so eine Schocksituation bei den Kandidaten eher da, die dann eben gekündigt werden. Seltenst ist es so, dass die dann sagen, habe ich mir auch schon gedacht oder sonstiges. Und ich glaube, diese Frage, die sollte man uns vielleicht öfter stellen. Aber ich glaube, es gibt immer Zeiträume, wo man gut ist und Zeiträume, wo vielleicht jemand anders besser dann dran wäre.
Ja, und ich glaube, gerade bei Familienunternehmen ist da natürlich die Gefahr, dass diese objektive Bewertung, die ja im Zweifel jetzt in der Rolle eines CEOs dann durch die Shareholder beispielsweise stattfindet, in einem Familienunternehmen ja oft in Personalunion ist. Das heißt, man muss sich entweder selber hinterfragen oder man braucht Governance-Strukturen, die das für einen tun. Und ich glaube, das wird ganz oft unterschätzt, während das bei Nicht-Familienunternehmen irgendwo ganz automatisch so funktioniert, weil dort einfach diese Personalunion nicht gegeben ist und dadurch der Druck von der anderen Seite kommt.
Ganz zu Beginn meiner Personalberatungskarriere, also als ich da aus der operativen Szene quasi in die Beratung gegangen bin, hatte ich auch ein familiengeführtes Unternehmen und hatte mich natürlich auf den Termin vorbereitet. Und der Personalvorstand sagte mir dann so, ja, ne, also die suchten also so einen Chief Digital Officer und die sagten, ja, jetzt ist ja auch der Junior als CEO da. Wir hatten ja vorher einen Interims-CEO. Und dann habe ich gesagt, so, wieso hatten Sie einen Interims-CEO? Ich hatte mich eingelesen, der war noch 12 Jahre bei Ihnen und dachte so, ja, aber der war ja nicht von der Familie. Ja, und da habe ich dann auch dieses familiengeführte Deutsch gelernt. Interim heißt nicht Zeit, sondern ja auch Familie und nicht Familie. Ne? Das fand ich auch sehr lustig damals. Also das ist sehr stark hängen geblieben.
Ich finde es interessant, Jakob, weil wir sprechen einmal von der Position CEO und dann aber auch von dem Unternehmer gehen, nicht? Ich glaube, wir müssen das vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer das ein bisschen differenzierter betrachten, weil ich war in einer ähnlichen Situation wie du ja. Im April 22 habe ich die Firma gekauft von dem Gründer Thomas Deininger. Ich habe keinen Anruf bekommen, war jetzt auch kein Sparringpartner da, sondern ich hatte dann Wegbegleiter. Und bevor ich diesen Deal gemacht habe, habe ich mit allen Mitarbeitern, vor allem auch mit den allen Geschäftsführern und den zu dem Zeitpunkt Gesellschaftern gesprochen und um das Vertrauen gebeten beziehungsweise gesprochen, gefragt, okay, seid ihr mit dabei, wenn ich das mache? Und da hatte ich eine ganz andere Fragestellung als du, der ja sozusagen als Familie, Mitglied als nächstes in der Reihe steht und kommt. Das heißt, du hattest diesen Risikofaktor in dem Sinne nicht, den ich ja mit dem Kapitalbedarf reingeholt habe. Da hatte ich so glückliche Zustände, wie dass der Harald mit dem Team reinkam und das ganze Thema nach außen hin neu definiert hat für uns und noch ein paar andere Wegbegleiter, die immer noch an Bord sind. Aber wie hast du das gemacht? Du bist auch der Jüngste, das bin ich auch im Führungskreis. Alle sind älter. Und wie hast du das gemacht, um das Vertrauen zu gewinnen? Oder war der Nachname Schöffel damit schon gesetzt und sagt, ey, take it or leave it, Ansage? Frag mal so provokant.
Oh, ich glaube, es ist eine sehr facettenreiche Frage. Können wir gerne vertiefen, wenn ihr das machen wollt. Ich glaube, was für mich ein großer Vorteil war zu dem Zeitpunkt, ist, dass ganz viele im Unternehmen, jetzt nicht nur im Führungskreis, sondern auch in der Breite des Teams, mich schon gekannt haben. Mhm. Seit der Schulzeit war ich regelmäßig in Ferienjobs bei uns, habe dann projektbasiert mitgearbeitet, war dann auch Mitglied unseres Beirats und habe ganz viel Kontakt zum Unternehmen und den Teams gehabt. Und die haben mich auch schon kennengelernt und schon auch gespürt, okay, wofür steht der? Und zum anderen, glaube ich, auch wichtig, hier nochmal aufzurollen, ich habe im Februar letzten Jahres dann die Rolle als CEO übernommen, war aber fast ein Jahr zuvor schon Vollzeit im Unternehmen tätig und das eher in der zweiten Reihe. Und auch da habe ich natürlich nochmal eine Plattform gehabt, um zu zeigen, wofür ich stehe. Und ich glaube, dieses Vertrauen über die Zeit aufzubauen, das war für mich wahnsinnig hilfreich.
Kommen wir mal zur Marke Schöffel. Wir haben ein Ferienhaus im Bayerischen Wald, sind also auch viel draußen. Ich glaube, an der Marke kommst du gar nicht vorbei. Aber wenn man sich natürlich jetzt im Vorfeld so mit eurer Marke und mit eurem Haus so beschäftigt, dann ist das schon echt beeindruckend. 1804 gegründet, ja, das ist verdammt lang her. Ja, du bist in der 8. Generation jetzt, also das älteste familiengeführte Autobekleidungsunternehmen der Welt. Ja, also nicht mal mehr nur Deutschland, sondern das ist ja echt ein starker Ansatz, langlebiges Unternehmen und gleichzeitig haben wir eine unfassbar schnelle Veränderung gerade in diesem Retail- und Fashion-Markt. Fast-Fashion-Anbieter dringen auch in den Outdoor-Bereich. Klar, es ist ein Lifestyle-Produkt, es ist da und durch Klimawandel wird Skifahren teurer, exklusiver, das Geld wird knapper, die Wirtschaft ist gerade im Umbruch, die Politik ist eine Katastrophe. Also da kommt es ja gerade von allen Seiten. Wie geht ihr mit diesen Entwicklungen um und gibt euch die Tradition, die ihr habt und ist langlebig auch eine andere Perspektive, eine längerfristige Perspektive? Oder reagiert ihr sehr schnell auf diese Veränderungen auch?
Ich versuche es mal ein bisschen zu trennen. Das eine ist, welche Perspektive nehmen wir ein? Wir planen, ich sage mal, in Generationen, nicht in Quartalen. Das ist ein anderer Entscheidungshorizont, der am Ende auch zu anderen Entscheidungen führt. Und das war auch beispielsweise Anstoßgeber dafür, dass wir das Unternehmen auf mehrere breite Beine gestellt haben. Können wir vielleicht später auch noch kurz drüber sprechen. Das andere Thema, wie gehen wir mit dem aktuellen Druck, der vor allem im Outdoor-Markt herrscht, um? Gute Frage. Der Markt ist gerade schwierig, wie ganz viele andere Märkte auch. Gerade Konsummärkte sind gerade einfach auch von einer ziemlich schwarzen Konsumstimmung geprägt.
Ja.
Wir merken auch, dass das Thema Fast Fashion, Preiseinstiegsbereich immer mehr in unseren Markt reindrückt. Und für uns gibt es zwei Ebenen. Die eine ist, wie geht man strategisch damit um? Die andere ist, was sind rote Linien, die wir nicht überschreiten wollen? Und die eine Richtung ist zu sagen, wir gehen auch in Preismengenwettbewerb.
Mhm.
Für uns ist das keine Option. Das ist eine rote Linie. Zum einen, weil wir gewisse soziale, ökologische Nachhaltigkeitsansprüche haben, Werte haben, für die wir als Familienunternehmen stehen. Zum anderen aber auch, weil wir einfach nicht der größte Player am Markt sind und gewisse Economies of Scale gar nicht realisieren können. Das andere ist, wie geht man strategisch dann damit um, dass man eigentlich entweder stuck in the middle ist oder eine klare Premium-Positionierung verteidigt. Und das ist der Weg für uns, weil der andere Weg ist ausgeschlossen. Das heißt, Premium zu verkaufen, das ist das, was wir tun. Und ich glaube, die eine Aufgabe ist für uns, an Produkten gute Argumente zu schaffen. Das heißt nun in Form von Qualität, innovativen Schneiderslösungen, was auch immer.
Mhm.
Das andere ist aber schon auch, und das ist eine Herausforderung, die wir als Branche sehen, die Relevanz von Bekleidung in die Köpfe der Leute zu bekommen. Diese Entwicklung von Fast Fashion und günstigen oder wirklich Preiseinstiegsbekleidung, ich kann das sehr gut nachvollziehen, gerade in konjunkturellen Zeiten, wie wir es heute haben.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist es für mich schon auch widersprüchlich, natürlich, weil ich eine gewisse Leidenschaft für Bekleidung habe, aber wenn man drüber nachdenkt, ist Bekleidung ein total unterschätztes Produkt, weil man Bekleidung fast 24 Stunden am Tag direkt auf der Haut trägt. Es ist unfassbar intim. Und nicht umsonst sagt man auch, Kleider machen Leute. Und deswegen glauben wir, dass Premium auch in einem von Preisdruck geprägten Markt wie Bekleidung immer eine Daseinsberechtigung haben wird. Und meine persönliche Mission ist es, aber ich glaube, es muss auch die Mission des gesamten Premium-Segments im Bereich Bekleidung sein, diese Relevanz wieder in die Köpfe der Leute zu bekommen und den Leuten klarzumachen, hey, überleg dir, was du direkt auf deiner Haut tragen möchtest.
Sehr interessanter Punkt. Und das Thema Premium, es sind auch ein paar Parallelen ja bei uns mit drin, Harald. Und du weißt ja auch, wie ist das denn mit der Qualität? Wo wird produziert? Oder habt ihr auch Entwicklungen im Ausland? Und fand diesen Satz, höre ich immer wieder von den Unternehmen, wir denken nicht in Quartalszahlen, sondern in Generationen. Das ist ja, glaube ich, selbstverständlich der. Und ihr denkt natürlich auch über Nachhaltigkeit, aber wo sind rote Linien? Eines davon hast du genannt. Gibt es weitere? Und vor allem, wie wird das Produkt designt und wo wird das vor allem produziert?
Okay, also die rote Linien auf der Werteebene. Ich glaube, die sind geprägt auch durch die Werte der Familie. Am Ende des Tages werden wir als Unternehmen nichts machen, wo ich mich persönlich widerstrebt. Und auf der anderen Seite haben wir als Unternehmen natürlich auch Werte, die über 8 Generationen geprägt wurden und die werden wir verteidigen. Die andere Frage, wo entwickeln wir, wo wird produziert? Ich will vorab einmal kurz einwerfen, dass ganz viele Unternehmen, die in Asien, oder Bekleidungsunternehmen, die in Asien produzieren, aber auch diese, die in Asien entwickeln, wir entwickeln in Deutschland, aber auch die dort entwickeln, das Thema Asien, wie es früher mal war, dass es für geringe Qualität steht, ist gerade im Textil überhaupt nicht mehr so gegeben. Mhm. Ganz viel textiles Know-how, aber auch natürlich Produktionskapazitäten etc. sind mittlerweile voll in Asien ansässig. Und ich glaube, das zu sagen, made in Germany wäre automatisch qualitativ hochwertiger, gerade im Bereich Bekleidung, wäre total realitätsfern. Wir produzieren, also habe ich gerade eben schon gesagt, wir entwickeln unsere Bekleidung hier in Deutschland, produzieren größtenteils in Asien, teilweise aber auch in Afrika und Europa. Aber Asien ist sicherlich vom Volumen her mit Abstand die relevanteste Region für uns.
Und du hast ja angesprochen, auch das Thema Preissensibilität. Eigentlich ist es doch per se ein No-Brainer, wenn ich über Outdoor spreche, dann bin ich in der Natur, dass ich dann auch vielleicht nachhaltiger denke, als wenn ich jetzt, sage ich mal, nur Streetwear oder sowas anhabe. Ist das jetzt ein dummer Gedankengang von mir oder ist es tatsächlich so, dass ihr merkt, dass eure Kunden, dadurch, dass sie auch mehr draußen sind, auch sich da mehr mit auseinandersetzen und da auch sensibler sind für nachhaltige Ware?
Die Relevanz von Nachhaltigkeit in der Outdoor-Branche ist auch im Vergleich zum Rest der Textilbranche schon seit vielen, vielen Jahren sehr hoch. Ich glaube, der Anspruch an Nachhaltigkeit im Outdoor-Bereich, so die klassischen Marken, die man dort kennt, gerade im Premium-Bereich, der ist wirklich sehr, sehr hochwertig.
Ja.
Und das ist sicherlich auch getrieben aus einer gewissen Erwartungshaltung der Kunden. Und diese Erwartungshaltung hängt, glaube ich, schon auch zusammen mit dieser engen Verbindung zur Natur auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, auch an dem Bewusstsein, also für uns ist es zumindest so, dass ein signifikanter Teil unseres Geschäftsmodells auf einer gesunden Umwelt basiert. Und wenn wir sagen, wir denken in Generationen und wir sagen, unser Geschäftsmodell ist abhängig von einer gesunden Umwelt, dann ist unser Auftrag schon auch, unseren Beitrag dazu leisten, das so gut wir können, zu erhalten. Wie sich dieser Outdoor-Markt oder der Outdoor-Kunde auch über die letzten Jahre entwickelt hat und was die Erwartungshaltung des durchschnittlichen Outdoor-Kunden heute ist, was Nachhaltigkeit angeht, ist aber, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Vor allem so in Zeiten von Covid haben ganz viele Leute den Weg nach draußen gefunden, was mich massiv freut. Ich finde das super, nicht nur, weil es unseren Markt vergrößert, sondern weil ich glaube, dass diese Verbindung zur Natur vielleicht auch ein notwendiger erster Schritt ist, um überhaupt zu wissen, was man schützen möchte. Auf der anderen Seite sehen wir aber schon auch, dass viele dieser, ich sag mal, Newcomer im Outdoor-Bereich diesen zweiten Schritt noch nicht gegangen sind und diese Verbindung noch nicht hergestellt haben. Das heißt, im Vergleich zu vor vielen Jahren ist, glaube ich, die durchschnittliche Erwartungshaltung des Kunden aus dem Outdoor-Bereich an Nachhaltigkeit eher gesunken, weil eben viele neue Leute dazugekommen sind, die jetzt erstmal diese Verbindung zur Natur aufbauen. Und ich hoffe, dass ganz viele den zweiten Schritt machen.
Jakob, du hast dich ja auch als Bundeswehr-Ausrüster positioniert mit einem sehr differenzierten Statement auf LinkedIn. Wieso hast du denn sozusagen oder wieso hast du dich zu diesem öffentlichen Statement entschieden und vielleicht in diesem Zusammenhang auch nochmal die Geschäftsbereiche für den Zuhörer nochmal darzustellen, bitte?
Zunächst mal, ich bin nicht Ausstatter der Bundeswehr, wir als Unternehmen sind das. Ich repräsentiere das Unternehmen und am Ende des Tages möchte ich auch die Hintergründe, warum wir diese Entscheidung getroffen haben, darstellen. Wir haben vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, dass wir neben unserem Kerngeschäft im Outdoor-Bereich mit Schöffel Pro für das Thema Work und Corporate Wear, wo wir hochwertige Funktionsbekleidung in diesem Workwear-Markt anbieten, und Schöffel Tech für alles, was staatliche Ausschreibungen angeht, zwei weitere starke Säulen aufbauen, um Abhängigkeiten von einem Markt zu reduzieren, aber auch um unsere textile Kernkompetenz in neue Märkte zu tragen und weitreichender anzuwenden. Und wir sind das Thema Schöffel Tech, auf das ja deine Frage abgezielt hat, Joy, sind wir erst zugegangen mit Polizeien, mit Katastrophenschutz. Das Thema Militär war für uns nicht wirklich relevant. Auch, damit leide ich auf meinen LinkedIn-Post, ich habe mich damit nicht identifizieren können. Und da habe ich schon einen ziemlichen Wandel in den vergangenen Jahren durchlaufen. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, die über einen Krieg in Europa nie so wirklich hat nachdenken müssen. Und für mich war das Thema Militär und Wehrhaftigkeit so weit weg. Und es hatte schon auch einen Touch, der aus meiner Sicht kritisch war zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich erstmal realisieren müssen, dass das vielleicht ein bisschen desillusioniert war. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass wir als Gesellschaft wehrfähig werden. Und ich glaube, dass es dafür enorm wichtig ist, dass wir als Gesellschaft uns bewusst werden, dass es so wichtig ist. Und wir sind als Unternehmen auch deswegen den Weg gegangen, um hier einen Beitrag zu leisten. Und ich habe diesen Post auch gemacht, einerseits um zu erklären, warum wir das tun, weil ich glaube, viele Kunden die das mitbekommen, wissen nicht, warum wir das tun, fühlen sich vielleicht auch vor den Kopf gestoßen. Aber zum anderen auch, um generell für diese Entwicklung und die Relevanz von Wehrfähigkeit und die Wertschätzung gegenüber dem Thema meine Stimme zu nutzen. Wie weit jetzt reicht, ist eine andere Frage. Aber wenn ich sie habe, will ich sie nutzen, weil ich überzeugt davon bin, dass es wichtig ist.
Kannst du mal die Reaktionen schildern, die ihr da entgegengebracht bekommen habt?
Ich dachte ja, dass ich einen riesen Shitstorm losdreht. Ich war ehrlicherweise sehr positiv überrascht, wie die Reaktionen ausgefallen sind. Und ich glaube, das spricht schon auch für diese notwendige Entwicklung, die ich gerade eben angesprochen habe, dass wir uns als Gesellschaft einfach, ja, dass wir der Realität ins Auge schauen und sagen, okay, ja, wir müssen aufwachen. Ich hatte da große Sorgen, was das für Reaktionen auslöst, aber ich bin sehr zufrieden damit oder glücklich darüber, dass, glaube ich, in den Köpfen der Leuten das Thema schon ankommt.
Ich glaube, das ist eine Entwicklung, dass wir alle, glaube ich, durchmachen. Also selbst die größten Pazifisten denken heute schon anders. Insofern denke ich, ja, wir haben uns eine tolle Frage ausgedacht. Was ist denn heute wichtiger für dich, Jakob? Die perfekte Jacke oder die perfekte Beziehung zum Kunden?
Muss man sich dafür oder zwischen den beiden Dingen entscheiden?
Heute ja.
Mutually exclusive.
Also das eine bedingt das andere würde ich, wahrscheinlich. Ne?
Sonst würde ich die Gegenfrage stellen. Kannst du ohne die perfekte Beziehung zum Kunden überhaupt die perfekte Jacke entwickeln?
Das ist eine gute Gegenfrage, ja.
Ja, gut, ja. Ich würde mal ganz politisch die versuchen, der Frage auszuweichen.
Okay. Aber das Thema Community Building ist für euch schon ein Thema. Ne? Das
ja,
ist nicht mehr. Also gerade in eurem Bereich ist das ja auch eine dankbare Aufgabe, sag ich mal, weil das ja wirklich auch, das ist ja Leidenschaft, was letztendlich die Menschen da prägt.
Ja, und das ist so schön an dieser Branche, gerade im Outdoor hat man eben diese Leidenschaft, man hat eine Community, es gibt diesen Tribe, es ist ein bestimmter Schlag von Mensch und mir macht das total Spaß, weil ich würde mich zumindest in Teilen auch zu diesem Schlag von Mensch zählen und das macht mir einfach riesig Spaß.
Ja. Ich habe letztes Jahr in London die CEO von Rafa kennengelernt, was die Marke kennst, im Fahrradbereich, auch eben Premium-Marke. Und ähnlich wie bei euch, wir hatten ja im Vorgespräch gehört, so eine 40 Jahre alte Lieblingsjacke wird zu euch eingeschickt, um einen neuen Reißverschluss zu machen. Die ja auch dieses Angebot, wenn was kaputt geht, kannst du es reparieren lassen, was ich super finde. Und sie sagte auch, es ist eigentlich die dankbarste Aufgabe, CEO von so einer Marke zu werden, die in dem Fall ja nicht Familie ist, sondern es ist ja eine angestellte CEO von dem Gründer. Aber sie sagt, das ist so intensiv, weil du einfach bei diesen Community Rides mit dabei bist und im Austausch mit den Kunden bist und so viel eigentlich zurückholst, wie du die Firma entwickeln kannst durch diesen Kundeninput, die eben mit Leidenschaft an diesen Produkten mitdenken und ihre Wünsche äußern. Ist das was ihr auch macht? Also gehst du auch rein? Wir haben letztens in unserem Vorgespräch gehört, dass ihr da gerade im Lagerverkauf warst, wo du ja auch aktiv mit drin warst. Unterhältst du dich mit Kunden, nimmst du diese Feedbacks mit und bringst die auch ins Produktmanagement ein?
Ja, mir macht das total Spaß. Also zum einen natürlich der Austausch mit Kunden, zum anderen auch das Verkaufen, macht mir auch Spaß. Aber auch selbst der Anwender zu sein und selber nochmal Feedback mitzugeben und einen Prototypen mal anzuziehen und mal auf Herz und Nieren zu testen und dann wieder in einer neuen Lösung zu denken. Ich liebe das. Und da habe ich schon wirklich das Glück, dass meine Leidenschaft in genau dem Bereich liegt, wo wir unterwegs sind. Ob das jetzt Zufall ist oder von meinen Eltern sehr frühkindlich geprägt wurde, weiß ich nicht. Aber ich fühle mich da wirklich pudelwohl.
Ja. Cool. Jakob, man erkennt den Deutschen ja im Ausland immer an der Funktionskleidung. Spätestens. Wenn nicht an den belegten Badehandtüchern da auf den Liegen. Ist das so ein typisch deutsches Phänomen? Ist der Markt in Deutschland für euch der größte oder dieses Klischee? Löst mal da bitte auf.
Für uns ist Deutschland oder der deutschsprachige Raum generell mit Abstand der wichtigste Markt. Weil wir eine deutsche Marke sind, weil wir hier daheim sind, weil dieses Ö auch international gar nicht so leicht ist. Aber dieser Outdoor-Markt generell ist ja riesig. Also nicht nur in Deutschland. Es sind vielleicht andere Marken, die andere Märkte da prägen. Und dass nur deutsche Outdoor-Funktionsbekleidung tragen, ist wahrscheinlich nicht so. Die Frage ist, wird es mit weißen Socken und Birkenstocks kombiniert? Oder vielleicht nicht. Ich glaube, das ist dann eher das Gesamtimage, das da reinschlägt und nicht zwingend nur eine Jacke oder ein Fleece.
Dann gerne beige.
Wobei das ja, genau, oder Khaki. Ja? Wobei ja in der Tat mittlerweile auch viel so Outdoor-Bekleidung funktioniert, weil auch zum Lifestyle-Produkt geworden sind. So tragen ja auch Leute, wo man sagen würde, die sind nicht öfters im Wald spazieren. vorsichtig ausgedrückt. Insofern dachte ich jetzt so, ja, dass in Deutschland sehr viel Outdoor betrieben wird, wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass in Balkan und in anderen Regionen ja auch viel der Markt auch dementsprechend groß sein kann, weil ja auch dort das Thema Outdoor eine große Rolle spielt, oder nicht?
Sicherlich. Also was natürlich in Deutschland sicherlich nochmal eine zusätzliche Rolle spielt, sind verschiedene Jahreszeiten. Dadurch resultieren dann verschiedene Wetterbedingungen, denen man irgendwo begegnen muss. Das ist vielleicht noch ein Faktor, der mir dazu einfällt. Und natürlich auch, du hast es richtig angesprochen, und das ist eben nicht nur in Deutschland so, aber ich meine, bei uns hier in Bayerisch-Schwaben ist es auf jeden Fall so, dass wir eine unfassbar schöne Natur haben und man da relativ zügig einen Ausgleichsmoment draußen finden kann. Und das ist schon so, dass es da ganz viele Menschen gibt, die das nie vergessen haben.
Kannst du vielleicht uns noch ein paar Insights mitgeben, Jakob? Gab es denn da, ich meine, 8. Generation, das ist nicht nur bewundernswert im Bekleidungsindustrie, sondern insgesamt Unternehmen, was in der 8. Generation heute so existiert. Und ich kann jetzt nur als Unternehmer sagen, in den 4 Jahren, in der ich auf diesem Stuhl sitze, habe ich schon einige Krisen erlebt. Wie war das denn bei Schöffel? Gab es auch mal vor dem Krieg, nach dem Krieg, wann auch immer, Situationen oder Geschichten, wo ihr heute dann noch sagt, okay, das war so ein Wendepunkt und das nehmt ihr in eure Familiengeschichte oder im Buch mit auf? Und was fasziniert dich daran?
Da gab's einige in 222 Jahren Familienunternehmen.
Knappzahl.
Es gab ein sehr schönes Jahr für uns. Und mein Opa hat mir da immer einiges erzählt und das war total schön. Ich glaube, total spannend für mich so zu hören, wie er da berichtet hat. Und da gab es schon auch verschiedene Krisen. Sei es jetzt wirtschaftlich, nach dem Krieg war sicherlich eine harte Phase. Oder auch, als wir damals mit Gore angefangen haben, den deutschen Markt zu bearbeiten. Mhm. Hat mir mein Opa immer erzählt, wie er da sehr viel auf die Karte Gore gesetzt hat, das dann nicht funktioniert hat, das Unternehmen dann schon mal mit dem Rücken zur Wand stand. Er dann aber trotzdem nochmal, weil er einfach an diese Technologie geglaubt hat, einen neuen Versuch gestartet hat und da stand es dann schon mal auf Messerschneide. Und auf der anderen Seite auch sicherlich so Familiendramen, die da dazugehören. Mhm. Mein Opa hat mir das erzählt, wie er sich voll darauf vorbereitet hat, Mathematik zu studieren. Das ganze Unternehmen darauf ausgerichtet wurde, dass sein älterer Bruder damals das Unternehmen übernimmt und der dann im Krieg gefallen ist. Und auf einmal stand das Unternehmen ohne Nachfolgelösung da. Damals war es dann so, dass ihm gesagt wurde, so, du machst jetzt. Das war noch eine andere Zeit. Aber auch das sind Krisen, die so ein Familienunternehmen dann sicherlich durchläuft. Ja.
Aber was wäre denn jetzt gewesen, wenn du Nein gesagt hättest?
Wenn ich Nein gesagt hätte, dann hätte es verschiedene Möglichkeiten gegeben.
Also sprich, hättet ihr den externen akzeptiert?
Ja, es wäre sicherlich eine Option gewesen. Meine Schwester, die älter ist, hat übrigens Nein gesagt. Hat mir auch gezeigt, okay, das ist eine ernsthafte Option. Mhm. Und ja, sicherlich wäre ein externes Management. Wir hätten es externes Management und nicht Interim genannt. Wäre sicherlich
10 Jahre, ja.
Ja, genau. Wäre sicherlich eine Option gewesen, die man da in Betracht hätte ziehen können. Also man findet da Lösungen. Und es gibt zwischen externem Management und ist man noch dann als Gesellschafter dabei oder nicht, gibt es ja einen ganzen Blumenstrauß in verschiedenen Härtegraden, den man da aufmachen kann.
Was glaubst du denn unterschätzen Außenstehende am Bereich der Familiennachfolge am meisten?
Emotion ist, glaube ich, sicherlich eins. Mhm. Und das, worüber wir jetzt schon auch viel gesprochen haben, so diese verdeckten Erwartungshaltungen und damit verbunden die Schwierigkeit, über schwierige Dinge zu sprechen. Wir hatten da das Glück, dass wir uns da immer in die Augen schauen können und uns harte Wahrheiten sagen können. Und wenn man über Dinge spricht, dann kann man Lösungen finden. Aber ich kenne auch viele Gegenbeispiele, wo Realitäten totgeschwiegen werden. Und ich glaube, in einer Familie diesen zusätzlichen Faktor Herausforderung, die aus dem Unternehmensbereich dann kommt, zu integrieren und da einfach wirklich hart diskutieren zu können, auf einer inhaltlichen Ebene, fällt vielen ganz schwer, weil sie, glaube ich, dann diese persönliche Ebene irgendwo in Gefahr sehen. Wir haben immer versucht, das sehr, sehr klar zu trennen. Und auch heute noch, mein Vater und ich, wir diskutieren sehr viel. Wir haben ein wahnsinnig gutes Verhältnis, wofür ich unglaublich dankbar bin. Aber wir streiten uns. Und das im besten Sinne, mit immer dem Ziel, zum besten Ergebnis zu kommen.
Aber das ist ja ein guter Punkt, dass es eine Streitkultur gibt, weil, ohne jetzt Namen zu nennen, ich kenne so ein paar Fälle, wo auch dieser Übergang nicht so ganz reibungslos war oder immer noch nicht ist, weil vor allem auch der Senior nicht wirklich loslassen will. Der sagte zwar irgendwann so, ja, jetzt ne, muss der Junior in die Rolle kommen, er sitzt aber immer noch jeden Tag im Büro und regiert dann doch rein oder regiert auch mal drüber oder sagt, nee, das will ich nicht so, das machen wir doch wieder, wie ich es gehabt habe. Das ist ja eine extrem, also scheint ja wirklich dann Bilderbuch oder nicht lehrbuchmäßig dann bei euch abgegangen zu sein, dass dieser Übergang von Senior auf Junior wirklich gut geklappt hat und ihr da wirklich auch noch gemeinsam dran arbeitet, das Unternehmen weiterzuführen.
Da war sicherlich ein Faktor, dass wir einfach hart drüber gesprochen haben und ich meinem Vater schon auch gesagt habe, hey, wenn ich komme, ich muss die Dinge frei entscheiden können. Und das setzt voraus, dass wir unsere Rollen sehr klar definieren. Und da hatten wir das Glück, dass ihm dieses Loslassen recht leicht fällt, weil er auch ohne Unternehmen ein sehr erfülltes Leben hat.
Der geht dann wandern.
Der geht wandern, der geht in den Garten, der geht zum Angeln. Der hat sich sein Leben lang, und das klingt so als wäre es so nebensächlich, aber sich Hobbys aufzubauen, die dem Leben Erfüllung geben, sodass man nicht mit 24 Stunden auf einmal dasteht, die man irgendwie totschlagen muss, nur weil man das Unternehmen verlässt, ist unfassbar wichtig. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und er kommt gerne nach wie vor ins Unternehmen und wir diskutieren. Und er bringt sich da voll ein und challenged mich und das macht Spaß. Aber ihm reicht es, wenn das alle 2 Wochen mal 2 Stunden sind.
Okay. Ich glaube, Harald, dieses Phänomen, das hatten wir oftmals mit der Nachkriegsgeneration. Dieses Nicht-Loslassen, weil die setzen alle auf eine Karte, bauen etwas auf und die haben nur das eine. Deswegen finde ich das toll, was du gerade gesagt hast, Jakob, dass dein Vater noch angeln geht, wandern geht. Das heißt, der hat noch andere Themen.
Aber der ist Familie. Nachkriegsgeneration.
Nee, also er nicht. Oder?
Der Vater, dein
Vater, das würde mich mal interessieren, ja. Jakob. Wie alt war dein Opa, als er übergeben hat? Und hatte das dein Vater so leicht, wie du es jetzt hast, mit seinem Vater?
Boah, jetzt stellst du mich vor ganz schöne Matheaufgaben hier.
Und noch letzte Frage, wenn du die beantwortest, kriegst du ein 1+. Wie alt war dein Vater, der jetzt übergeben hat? Zum Plus.
Okay, also die letzte Frage kann ich leider beantworten. Mein Vater war jetzt Anfang 60, als er übergeben hat. Und war Ende 20, als er ins Unternehmen eingestiegen ist.
Oh, okay, dann hast du noch 40 Jahre.
Habe ich noch, schauen wir mal, wie lang. Und wie alt mein Opa war, als er übergeben hat, da müsste ich jetzt zurückrechnen. Aber aufgrund dessen, dass er jünger Vater geworden ist als mein Vater und mein Vater nur leicht später eingestiegen ist als ich, müsste er auch bei der Übergabe etwas jünger gewesen sein. Aber
interessant.
Da war es kein so ganz harter Cut von 0 auf 100 damals. Also die haben das etwas gestreckter gemacht. Und wann er dann wirklich ausgestiegen ist, müsste ich nochmal nachfragen oder nachlesen.
Spannend. Es muss natürlich von mir auch mal der Blick in Richtung Digitales gehen. Ne? Also ein Unternehmen hat sich ja, also die Anforderungen an Unternehmen haben sich ja stark gewandelt. Ihr seid ja lange, lange als Handelspartner ja unterwegs gewesen mit dem klassischen Sport- und Outdoor-Handel. Wie stark hat das Unternehmen auch der E-Commerce und die Digitalisierung der ganzen Geschäftsfelder auch bewegt? Ist das was dein Vater schon auch hochgezogen hat? Ist es das, wo ihr noch jetzt nachholen müsst? Oder wo würdet ihr euch da sehen im Vergleich auch zum Wettbewerb?
Also ich glaube, es ist, also kann man nicht abstreiten, dass das hochrelevant ist. Und gerade in Zeiten, als auf einmal alle Sportfachgeschäfte haben zusperren müssen, hat das Thema auf einmal noch eine ganz andere Relevanz bekommen. Mein Vater war da immer offen für und hat das Thema Digitalvertrieb, D2C, vorangetrieben. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein wird. Mhm. Auf der anderen Seite sind wir als Unternehmen historisch immer ein starker Partner des Fachhandels gewesen. Und ich glaube, gerade im Outdoor-Bereich hat der Fachhandel eine absolute Daseinsberechtigung. Weil, was oft unterschätzt wird, ist, wie beratungsintensiv dieses Produkt am Ende des Tages doch ist. Und diese Beratungsdienstleistung, da wird, glaube ich, die Wichtigkeit einfach nicht hoch genug gehalten.
Ja.
Und ich glaube, dass es sich einpendeln wird, dass es sowohl, also, dass man am Digitalvertrieb nicht vorbeikommt, dass man aber auch am Fachhandel nicht vorbeikommt.
Mhm. Ich glaube, der Digitalvertrieb ist ja eher so eine Ersatzlösung. Ne? Ich brauche mal wieder was Neues, weil das Alte kaputt ist, aber gerade für den Einstieg. Also ich erinnere mich noch, als vor drei oder vier Jahren ist es, glaube ich, jetzt her, meine Tochter dann in Richtung Asien ging und wir hier zu Globetrotter nach Hamburg gingen. Die haben ja da so einen riesen Laden und geh mal kurz rein und besorgen die Sachen. Und das hat Stunden gedauert, weil das waren so viele Fragen, die uns gestellt haben, wo wir Überlegungen anstellen mussten und das, also ich war wirklich fasziniert auch von dieser Kenntnis und Produkttiefe, die Menschen dort haben und wir sind mit ganz was anderem rausgegangen, als wir dachten, was wir bräuchten. Und das hat mir schon genau das gezeigt, was du sagst. Die Beratungsintensität ist enorm und ich finde, glaube ich, total unterschätzt. Also ich habe sie unterschätzt, definitiv.
Ja, man darf auch nicht unterschätzen, das macht ja Spaß, zu so einem Händler zu gehen und sich mal umzugucken. Dann das Thema Passform ist sicherlich auch eins, was man digital nicht so leicht abbilden kann. Aber ich glaube, es ist nicht nur, das eine ist Bedarf und ich kaufe mir mal was nach. Und das andere ist, ich will mich hier wirklich intensiv beraten lassen, sondern es ist auch einfach ein unterschiedlicher Kundentyp. Und ich glaube, wenn ich einen Punkt noch ansprechen darf, diese Beratungsleistung, gerade wenn man in den Bergen unterwegs ist, aber auch generell in der Natur. Das ist schon auch ein Sicherheitsaspekt. Ne? Mhm. Also
Punkt, ja.
was wir viel sehen, ist, dass Leute in völlig unpassender Bekleidung am Berg unterwegs sind, weil man beispielsweise, wenn man eine Regenjacke kauft, nur aufs Gewicht achtet und nicht auf Robustheit, auf Wasserdichtigkeit, wo es ja auch unterschiedliche Abstufungen gibt. Und man dann oft vielleicht etwas zu leicht unterwegs ist, wenn man in alpinen Regionen dann rumkraxelt. Und das birgt schon auch eine gewisse Gefahr, verbunden mit dieser Entwicklung. Jeder möchte auf Instagram sein Bergerlebnis posten und eigentlich zählt nur noch der höchste Gipfel und der gefährlichste Klettersteig, weil es geht irgendwo schon auch um so einen Sensationismus. Das ist eine Entwicklung in diesem bergorientierten Outdoorsport, die auch eine wahnsinnige Gefahr birgt.
Ich habe diesen Fehler übrigens gemacht, um das mal zu outen und habe dann später festgestellt, wie naiv ich da war.
Welchen Fehler denn, dass du auf dem Berg unterm Selfie zu machen oder die falsche Klamotte?
Die falsche Klamotte und das, ich bin ja nicht der digitale Nerd wie du mit Selfies und sondern ich bin noch ganz klassisch unterwegs, habe ich beraten lassen und die Sachen gekauft, aber anscheinend nicht gut genug, so dass ich später gemerkt habe, dass es sehr naiv war. Ich war übrigens alleine unterwegs. Und zwei Wochen später waren so eine Gratwanderung und da sind zwei umgekommen. Und als ich das dann hier in der Firma erzählt habe, hat man mir gesagt, naja, in Zukunft nimmst du da jemanden mit. Und ich wollte einfach alleine sein, ne? Nach dem ganzen Stress einfach komplett alleine sein und mich da verausgaben körperlich. Und das hat auch geholfen. Aber später habe ich halt gemerkt, das war nicht klug. Da führt man ja auch mit sich selbst die Gespräche und diese Zeit ist halt enorm wichtig, finde ich, auch da zu reflektieren. Apropos Führung, wie führst du denn? Die sind ja zum Teil doppelt so alt wie du, kann man sagen. Bei mir ist es ein Drittel älter, aber bei dir sind das doppelt so alt. Wie führst du oder ist das überhaupt ein Thema? Und ich meine, muss auch vorsichtig ja auch sagen, mit 26 fragt der eine oder andere Zuhörer, okay, was soll jetzt der Jakob von Führung sprechen, wenn er jetzt 4, 5, 6 Jahre in der Position ist? Und kannst du uns da ein bisschen mal abholen und ein bisschen Klarheit bringen, wie du das angehst?
Es ist sicherlich was mich auch vor meinem Einstieg beschäftigt hat. Werde ich überhaupt in dieser Rolle dann respektiert oder nicht? Und auf verschiedenen Strängen hier antworten. Der eine ist, ich muss mir bewusst sein, dass ich sehr jung bin und dass ich wenig Erfahrung habe. Mhm. Und damit bewusst umgehen. Und einerseits gibt das, glaube ich, Authentizität. Andererseits nimmt es auch die Gefahren, die in hitzköpfigen Entscheidungen, die von Jugendlichkeit geprägt sind, vielleicht liegen. Das heißt, für mich ist ein ganz wichtiger Weg zu führen, über Fragen zu führen, weil ich einerseits viel lernen kann und dass diese Erfahrung, die mein Team ja hat, voll nutzen kann. Andererseits aber auch dieses, das haben wir immer schon so gemacht, hinterfragen kann, wenn was für mich keinen Sinn ergibt und wenn ich es nicht verstehe, was dann zu einer gewissen Entwicklung führen kann. Was ich schon auch gemerkt habe, natürlich in dem Bewusstsein, dass der Name hilft, und dass ich da ein wahnsinniges Privileg habe und da sicherlich auch eine gewisse Autorität allein durch den Namen mitkommt. Die allermeisten Menschen begegnen einem mit Respekt und man bekommt die Chance, sich zu beweisen. Und irgendwann, man muss aus diesen Fragen, die man stellt, Klarheit werden und man muss Entscheidungen treffen. Und ich glaube, diese Entscheidungen und diese Klarheit, die sorgt dann dafür, dass dieses Fenster, das am Anfang gegeben wird, um sich zu zeigen, in nachhaltigen Respekt umgewandelt werden kann. Und ich hoffe, dass ich den Weg ganz gut gehe und die Balance zwischen Fragen stellen, die Erfahrung des Teams mit einbeziehen, auf der anderen Seite dann aber eben auch Klarheit zu geben, dass ich das gut meister. Das würde ich mir wünschen.
Ich finde, was du nochmal davor gesagt hast, also klar, durch Fragen kannst du führen, aber es führt ja auch nicht immer zu Verständnis, deine Fragen. Und dann gibt's ja auch Gegenwehr und zurückzukommen auf diese Streitkultur, die ihr habt. Ist das ähnlich wie mit deiner Familie und deinem Vater auch, so ein gesundes Streitkultur? Weil man darf ja, du hast eben so schön gesagt, ja, man kann nur Lösungen finden, wenn man miteinander redet oder kommuniziert oder auch streitet. Aber bei Streit entstehen ja auch Verletzungen. Und ich glaube, das kann, glaube ich, der Harald bezeugen, da sehen wir bei der einen oder anderen familiengeführten Unternehmen schon, dass durch Streitigkeit Verletzungen entstehen und dadurch, dass diese ganze Geschichte und der ganze Erfolg ab und zu mal zu Banken kommt. Und ich glaube, das spricht sehr für euch und für dein Verhältnis zu deinem Vater. Wer ist eigentlich dein wichtigster Ratgeber oder hast du mehrere? Weil du hast eben gerade so schön von deinem Opa erzählt.
Ja, mein Opa ist leider vor einigen Jahren schon verstorben. Mein wichtigster Berater ist sicherlich mein Vater. Bin mir bewusst, dass da wahnsinnig viel Erfahrung bei ihm liegt. Und auf der anderen Seite bin ich mir aber auch bewusst, dass unsere Interessen zu 100% allein sind. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man sich überlegt, was könnte mein Gegenüber eigentlich für eigene Interessen haben, die ja durchaus auch dann legitim sind. Und das muss man immer mit in Betracht ziehen und da bin ich mir bei ihm einfach sicher, wir wollen das Gleiche. Ist er sicherlich mein wichtigster Berater, aber nicht auf jedem Aspekt, weil er natürlich eine Person ist, die gewisse Erfahrungen hat, aber ich für andere Fragen dann oft andere Erfahrungen brauche. Und da bin ich sehr froh, dass ich über meinen bisherigen Werdegang sehr, sehr viele spannende und sehr smarte Leute habe kennenlernen dürfen, die sich auch mit dem Thema Unternehmertum beschäftigen und mit denen ich dann auch regelmäßig in Austausch gehen kann. Und dann haben wir sicherlich im Unternehmen auch noch gewisse Strukturen, die Ratschläge dann auch ermöglichen. Wir haben beispielsweise einen Unternehmensbeirat, mit dem man viele verschiedene Dinge diskutieren kann. Auch beispielsweise, wenn es zu einem, ich sag mal, emotionalen Konflikt oder vielleicht auch, wenn er das Gefühl hat, da ist irgendwie Persönliches im Spiel zwischen oder innerhalb der Familie, der hier auch die Fahne heben kann und auch das Mandat dafür hat. Und so haben wir eigentlich eine recht breit gefächerte Struktur oder ich habe eine breit gefächerte Struktur, die mich da berät und ich weiß eigentlich, bei irgendeiner Frage, die ich mir stelle, habe ich irgendjemanden, mit dem ich drüber sprechen kann.
Schön, sehr schön.
Also ich kenne das von vielen anderen jungen Nachfolge-CEOs, dass sie auch so ein Netzwerk haben aus Familien, den Unternehmern ähnlichen Alters, die ähnliche Herausforderungen haben. Ist das bei dir auch so, dass du mit anderen CEOs von Familienunternehmen im Rahmen 25 bis 35 so ein bisschen verbunden bist und da dich austauscht?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt nicht allzu viele. Deswegen ist es gut, da einerseits über Netzwerk-Events in Austausch zu kommen. Andererseits dann aber auch über Word of Mouth und man lernt sich schon irgendwie kennen.
Ja.
Und ich profitiere Stand heute auch noch massiv vom Netzwerk, das ich während meines Studiums habe aufbauen können. Mhm. Und das war sicherlich sehr, sehr hilfreich, dass ich mich da mit verschiedenen Leuten habe verbinden können. Und da profitiere ich heute noch von.
Cool. Vielleicht mal so Richtung Gen Z und Alpha geschaut. Ne? Wenn wir uns die so angucken, da gibt es ja immer diese Verallgemeinerung. Ich bin da kein großer Freund von, aber trotzdem sehen wir, dass es eine Tendenz ist, dass Führung jetzt gar nicht mehr so im Mittelpunkt steht wie früher, wo man gesagt hat, ne, Karriereleiter hochgehen heißt natürlich auch irgendwie Führung übernehmen. Jetzt eine Spezialistenkarriere, ja auch akzeptiert, auch in der Gesellschaft. Das heißt nicht immer nur, ne, wie viel Umsatz, wie viel Mitarbeiter, sondern auch ein Spezialist kann eine Wichtigkeit haben. Wie siehst du das bei euren Nachwuchsführungskräften? Ist dieser Führungswille oder wie Frau Merkel das mal gesagt hat, der unbedingte Wille zur Führung überhaupt noch da oder müsst ihr auch Führung anders gestalten?
Ich glaube, das ist sehr individuell. Mhm. Also das, was du ansprichst mit Pauschalisierung über Generationen und auch Pauschalisierung und Stereotypisierung zwischen Generationen, das ist auch innerhalb von Generationen so. Und wir haben sicherlich Leute, die Spaß an Führung haben. Wir haben aber auch Leute, die bewusst keine Führung übernehmen wollen. Und beides ist total legitim. Nicht jeder kann führen. Mhm. Also weder von den Fähigkeiten noch vom Mechanismus, dass jeder führt.
Ich wollte sagen, viele, die führen wollen, können es auch nicht. Das ist noch das Schlimmste.
Genau,
ja.
Genau, aber das ist total individuell. Mhm.
Die Relation ist ja 20-80, ne? 20 können wohl führen und 80 nicht, aber Die Realität sieht anders aus.
Wahrscheinlich ist es genau umgekehrt mit dem Wollen. 80% wollen und 20%
genau, 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 wahrscheinlich. Genau. Ja. Aber wenn wir jetzt nochmal 10 Jahre in die Zukunft schauen und das beim Thema Führung bleiben, und woran würdest du denn merken, glaubst du, dass du als Führungskraft denn gewachsen bist? Ja.
Es gibt, glaube ich, ganz viele verschiedene Faktoren. Aber auch nachdem wir jetzt drüber gesprochen haben und das vielleicht gar nicht so trivial ist, ich würde mir wünschen, dass ich, auch wenn ich mehr und mehr Erfahrung sammle, trotzdem noch über Fragen führe. Mhm. Weil ich an die Diversität von Meinungen glaube und weil ich daran glaube, dass über das Fragen, das Diskutieren, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, die besten Lösungen entstehen können. Und da ist eine gewisse Gefahr drin, wenn man länger dabei ist, dass man denkt, ähnliche Situation hatte ich schon mal, meine Erfahrung sagt das und das, dass man dann vielleicht direktiver wird. Und ich würde mir wünschen, dass sich das nicht einschleicht und dass ich hoffentlich auch immer wieder mal daran erinnert werde, weil ich merke schon, dass das was ist, was sich automatisch immer einschleicht und man muss da dagegen anarbeiten. Man könnte es umschreiben als Wachstum durch Stillstand, aber das wäre wirklich was, was ich mir beibehalten wollen würde und was aber, glaube ich, kein No-Brainer ist.
Ja, sehr gut. Ich glaube aber auch, dass du das Zeug dafür hast, weil ich werde ja oft gefragt, so, was ist eigentlich die Killerkompetenz der heutigen Zeit? Und für mich ist es ganz klar Neugier. Ja, und solange du neugierig bist, stellst du Fragen. Ja, und deshalb glaube ich, ist das so wichtig, diese Neugier aufrechtzuerhalten, weil dann wirst du dich und andere immer wieder hinterfragen und auch immer wieder Neues ausprobieren. Und ich glaube, bei der Geschwindigkeit der Transformation, die wir gerade auch erleben und auch der Veränderungen der geopolitischen Lage, musst du einfach diese Neugier haben und diese Resilienz, um das zu machen. Und ich glaube, das ist in deiner Branche und gerade mit deiner Leidenschaft auch für Outdoor, glaube ich, wirklich stark, diese Resilienz dann auch da zu finden.
Das ist spannend, dass du sagst, die Killerkompetenz ist Neugier. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Für mich war die Killerkompetenz oder ist die Killerkompetenz vielleicht dann der nächste Schritt, das Thema Veränderungsfähigkeit.
Das gehört auch dazu.
Adaptionsfähigkeit. Ja. Ja. Das kann man so ein bisschen in einen Topf schmeißen, aber den Schritt vorher nochmal so zu betrachten, Neugier, habe ich nie drüber nachgedacht.
Du hast keine Adaptionswillen oder du hast diese Kompetenz nicht, wenn du nicht neugierig bist. Ja, weil dann gehst du sofort in die Abwehrhaltung. Und deshalb, gerade vor 2 Tagen auf einer LinkedIn-Konferenz gesprochen, und da haben wir auch über die 5 Cs, ja, Curiosity und eben Change und so weiter gesprochen. Und ich habe gesagt, Neugier ist für mich immer der erste Punkt. Ja, weil wenn du die nicht hast, dann geht das andere auch nicht in der Kette auf. Ne? Und da drauf bauend brauchst du eben diese anderen Kompetenzen dann auch noch. Aber es ist für mich der Killer.
Ich würde neben Neugier und Veränderungsfähigkeit noch einen dritten reinschmeißen. Mhm. Zuversicht. Gerade im Unternehmertum.
Momentan, ja.
Das ist total wichtig und, glaube ich, massiv unterschätzt. Könnte auch in den gleichen Pool. Wollte ich nur noch mit reinschmeißen.
Also wenn wir schon am Reinschmeißen sind, dann lass mich doch auch mal was reinschmeißen. Ich glaube, was das ganze Gespräch hier komplett in roten Faden zieht, das sagst du so selbstverständlich, die Fragen, ich gehe rein und so. Du beschreibst dich auch. Also wir haben jetzt über 1 Stunde mit dir gesprochen und wir haben das Ganze ja mit deinem Satz angefangen, es ist möglich, dass ich nicht der Richtige für den Job bin. Ich glaube, das würde ich nach so 1 Stunde mal überheblich streichen, Punkt 1, Punkt 2. Ich glaube aber, über all dem, was wir nicht gesprochen haben, ist Mut. Du hast Mut, Fragen zu stellen. Du hast Mut, Fehler zu machen. Du hast Mut, diese Position auch in Frage zu stellen für dich selber. Ja, das ist ja kein taktischer Zug, so ein Satz, sondern das ist Mut. Und auch Mut zu scheitern. Und ich glaube, das ist so, was ich heute mitnehme von dir als Person, dass du ein sehr mutiger Mensch bist, mit 26 Jahren in diese Verantwortung reinzugehen für so ein Unternehmen, egal wie es heißt, aber in der 8. Generation traditionsreiches Unternehmen, den Namen mitzutragen. Ich glaube, das wird so runtergeredet oder gar nicht erwähnt, wie wir es heute jetzt in 1 Stunde lang nicht geschafft haben. Aber ich glaube, ich nehme auf jeden Fall dich als mutigen Menschen mit, Jakob.
Höre ich nicht zum ersten Mal.
Und so ein Zufall.
Ich glaube, Unternehmertum hat immer was mit Mut zu tun.
Absolut, ja.
Es hat was mit Risiko zu tun und die Bereitschaft, was zu riskieren. Und ich glaube schon, dass ich mutig bin, aber es ist schon auch dieses Positive. Warum bin ich mutig? Was ist das, woran ich glaube? Und in dieser Kombination, da kann ganz viel entstehen.
Absolut. Und die Analogie ist ja quasi in der Wiege gelegt, weil du musst mutig sein, aber nicht waghalsig. Und das ist ja genau im Outdoor-Bereich auch so. Du kannst nicht auf die Berge gehen, da musst du auch mutig sein, aber eben nicht waghalsig, weil sonst kann dir was passieren. Und ich glaube, diese Waagschale hast du einfach in die Wiege mitbekommen durch diese Liebe zum Outdoor-Sport. Also ich entdecke immer mehr Analogien eigentlich zwischen dem Freizeit-Jakob und dem Business-Jakob, was ich total spannend finde.
Das ist sehr naheliegend. Und ja. In den Bergen habe ich auch gelernt, zwischen Mut und Dummheit ist ein schmaler Grat.
Ja. Oh ja, oh ja.
Sehr gut.
Ja. Gut, wenn man davon kommt.
Genau, super. Vielen Dank, lieber Jakob, für das offene Gespräch über Generationswechsel im Familienunternehmen, CEO sein als junger Mensch und ja auch die Zukunft und der Status quo von Schöffel, das super interessant ist. Ich kann es nur sagen, 1804 gegründet, für mich immer noch so ein Wow-Effekt. Also da kennen wir leider nicht mehr viele Unternehmen, die schon so alt sind. Und ich wünsche euch für die nächsten 222 Jahre auf jeden Fall nur das Beste.
Vielen, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung, für das spannende Gespräch und euer Interesse.
Dankeschön. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann findet ihr alle Folgen des Suits & Sneakers Podcasts auf den Webseiten von Deininger und 514 sowie auf euren favorisierten Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel auf Apple Podcasts und Spotify. Und die Links findet ihr, wie immer, in den Shownotes.
Tschüss und bis bald.
Dankeschön und tschüss.
Tschüss.